Ich hoffe, einige erinnern sich noch an das Thema von letztem Mal. Ich habe ja gesagt, dass ich vom letzten Mal weitermachen möchte. Das Thema letztes Mal war Hoffnung aus dem Heiligtum. Und zwar haben wir uns damit auseinandergesetzt, so das Fundament gelegt, biblisch. Wir sind so richtig, sage ich mal, ganz am Anfang, haben wir uns mit dem Heiligtum, mit der Heiligtumslehre und dem Untersuchungsgericht auseinandergesetzt und haben so das Fundament gelegt. Und wir haben gesehen, dass die Bibel voll davon ist. Sie spricht von Gericht, von Untersuchung, von dem Heiligtumsdienst Jesu und so weiter und so fort. Und wir haben die Thematik etwas beleuchtet. Und ich habe angekündigt, dass ich heute, nachdem wir das letzte Mal, sage ich mal, so theologisch behandelt haben, so mit vielen Bibeltexten und Folien, dass wir heute an das Thema gehen, ja, aber was macht das noch mit uns persönlich? Und meine Predigt heute heißt, wenn es leicht ist, das Richtige zu tun. Naja, jetzt merkt ihr schon, der Titel ist ein bisschen herausfordernd, weil es ist nicht immer leicht, das Richtige zu tun. Ich möchte heute ganz praktisch werden und ich hoffe, das gelingt mir. Wir müssen so ein bisschen mitdenken, wenn wir die Thematik anpacken. Aber bevor wir das machen, möchte ich euch einladen, dass wir uns etwas vorstellen. Stellt euch vor, ihr werdet eingeladen hierhin. Weiß jemand, was das ist? Eine Waschmaschine. Das müsste man mal dem Architekten sagen, ja? Das ist das Kanzleramt, ja? Und im Kanzleramt, da wohnt die Bundeskanzlerin, ja? Wir haben ja zurzeit eine Bundeskanzlerin, die lebt da drin und da drin wird auch gearbeitet, ja? Also es wäre ein bisschen so groß, das wäre ein bisschen zu groß, wenn man da nur drin schlafen würde, ja? Also da drin wird auch gearbeitet, da sitzt zum Beispiel das Kabinett drin. Aber stellt euch mal vor, ihr werdet dahin eingeladen. War schon mal jemand dort beim Kanzleramt? In Berlin, ja, einige, also ich war da auch und habe mir dieses wunderschöne Bauwerk angeguckt und ja, da drin, Leute, da werden wichtige Entscheidungen getroffen, ja, und stellt euch vor, ihr kriegt eine persönliche Einladung, ihr werdet gerufen, weil man braucht eure Anwesenheit, ja, aber nicht nur das, sondern man empfängt euch, wie man einen Staatsgast empfängt. Ja, mit der Blaskapelle von der Bundeswehr, der rote Teppich und viel Tamtam und die ganze Prozedur. Und man wartet nur auf euch, dass ihr endlich kommt. Stellen wir uns das vor. Und da drin wartet das Kabinett, ja, das ist das derzeitige Kabinett und alle warten nur, dass ihr reinkommt. Vielleicht mögt ihr euch denken, hier sind einige Leute, da bin ich nicht mit dem einverstanden, wie sie so unser Land regieren und was sie für Entscheidungen treffen. Aber wir werden schon ein bisschen aufgeregt, oder? Das sind wichtige Persönlichkeiten. Und man würde an diesem Tisch, ja, das ist der Kabinettstisch, sagen, gut, dass Sie da sind, wir haben schon über Sie gesprochen und es ist gut, dass Sie jetzt da sind, dass wir mit Ihnen etwas behandeln können. Wir brauchen nämlich Ihren Rat. Oder wir stellen uns vor, wir werden hierhin eingeladen. Weiß jemand, was das ist? Der Buckingham Palace, ja. Vielleicht bringt man uns mit so einer Kutsche. Hier ist es schon ein bisschen anders, ja. Es ist königlich. Ja, bei uns ist das Kanzleramt, so, das ist alles sehr, ja, sag ich mal, sehr trocken gehalten. Das ist, da, in England, da feiern die Leute die Queen, ja. Und man mag das Commonwealth, ja, dieses königliche, das Königshaus, die Engländer fahren da total drauf ab. Und man kommt rein und man sieht auch, die Innenarchitektur ist ganz anders. Vielleicht helft ihr mir mit der Folie, weil ich glaube, die Batterie hier ist leer. Genau, boah. Man kommt rein und das ist schön Prunk und Gold und Bilder. Und man merkt, so da sieht es da drin aus, es ist königlich, es ist royal. So, da steckt Geschichte drin, ja, viel längere Geschichte. Man muss dazu sagen, ja, das britische Imperium war so riesig an manchen Teilen der Geschichte, dass man gesagt hat, die Sonne in diesem Reich geht nie unter. Ja, davon sprechen wir hier. Ich glaube, das ist noch ein bisschen höher anzusetzen als das Bundeskanzleramt. Ja, das ist, boah. So, und da kommt man rein und ja, man steht vielleicht sogar vor einem Thron. Auf einem Thron und man sagt, Mensch, Wir haben von dir geredet, wichtig, dass du da bist. Ja? Dein Anliegen, vor allem, was du hast. Ja? Vielleicht haben wir einige Anliegen zu den Belangen der Welt oder zu unserer Regierung. Man würde sagen, dein Anliegen ist uns jetzt sehr wichtig, gut, dass du da bist. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Vielleicht was noch krasser ist, sich vorzustellen. Stellen wir uns vor, wir werden hierhin eingeladen. Ja? Das ist das Weiße Haus. Ja, da wohnt und regiert der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Leute, da werden Entscheidungen getroffen. Das sind geschichtsträchtige Räume. Viel jünger als vom britischen Imperium, als der Buckingham Palace, aber doch sind jetzt ziemlich große Dinge passiert. Ja, fast größere Dinge, die uns jetzt heute betreffen, ja, in der jüngsten Geschichte. Und man kommt dann in einen ganz besonderen Raum. Ja? Also wenn man das einem Amerikaner sagt, so dieser Raum, da würdest du mal Eintritt haben, der würde Gänsehaut kriegen. Ja? Ich spreche hier vom Oval Office. Das Oval Office, das ist das Büro des Präsidenten. Und das ist quasi das Allerheiligste der amerikanischen Staaten. Ja? Das Oval Office. Und da kommt ihr rein und... Hier werden Entscheidungen getroffen. Manche Entscheidungen, die uns vielleicht ein bisschen umhauen, weil sie ein bisschen, ein bisschen unvorgesehen kommen. Ich hab die Predigt schon mal gehalten. Vor vielen Jahren hatte ich so ein Bild von Barack Obama, wie er so ganz cool so seinen Fuß auf dem Sessel hat und telefoniert. Das kam ein bisschen, zwar wirkte ein bisschen lockerer. Jetzt haben wir ihn hier. Aber trotzdem, der Mann, wie wir merken, hat Entscheidungsgewalt, ja. Und wenn der seine Unterschrift setzt, also da werden Entscheidungen getroffen, die wirklich wichtig sind für die Welt. Und da sind wir hineingeladen. Man würde auch dort, das Kabinett würde uns empfangen und man würde darauf warten, was jetzt passiert, da wir nun an diesem Ort angelangt sind. Oder stellt euch vor, ihr werdet hier hineingeladen. Das ist wirklich der Ort, wo Entscheidungen getroffen werden, meine Lieben. Ich lade euch ein, einen Bibeltext mit mir aufzuschlagen, nämlich Hebräerbrief, Kapitel 10. Hebräerbrief, Kapitel 10. Ich erinnere an meinen Titel von der Predigt: Wenn es leicht ist, das Richtige zu tun. Hebräerbrief, Kapitel 10. Und jetzt lesen wir einige ziemlich starke Verse. Der Hebräerbrief ist recht komplex. Ja? Der Petrus sagt, was der Paulus geschrieben hat, und ich glaube, dass der Paulus den Hebräerbrief geschrieben hat, dafür gibt es sehr wichtige Indizien. Der Petrus sagt, einiges von dem, was der Paulus geschrieben hat, ist zugegebenermaßen schwer zu verstehen. Und das ist... Hier kommen einige komplexe Gedanken zum Thema Erlösung im Hebräerbrief, die Paulus von Kapitel zu Kapitel durchgeht. Und man sagt, dass hier ein ganz wichtiger Punkt ist. Ja? Diese 6 Verse, die wir jetzt lesen, die Verse 19 bis 25. Hebräer 10, die Verse 19 bis 25, dort lesen wir: Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als sie den Tag herannahen seht. Nun, um das zu verstehen, was hier angesprochen wird, müssen wir uns erstmal damit auseinandersetzen, was hier gesagt ist und drumherum. Also ich habe schon erwähnt, man nennt diese 6 Verse auch das Herzstück des Hebräerbriefs. Ja? Der Hebräerbrief zugegebenermaßen ist etwas komplex, Und hier kulminiert alles, was Paulus vorher gesagt hat. Also bringt er alles zusammen an diesen 6 Versen, was er vorher gesagt hat. Ja? Wir müssen erstmal drüber schauen, um einen Überblick zu gewinnen. Er erwähnt hier 3 wichtige Dinge. Er spricht über den Glauben. Er spricht über einen weiteren Aspekt, der mit Erlösung zu tun hat, als was wir letztes Mal erwähnt haben. Ja, wir haben letztes Mal erwähnt, vielleicht erinnert ihr euch, über den Loskauf, die Erlösung. Ja, auf Griechisch hieß das dann Lytron, ja, wenn ihr euch erinnert. Und über die Versöhnung, ja, weil wir Feinde Gottes waren, müssen dann wieder miteinander versöhnt werden. Katalasso auf Griechisch. Natürlich gibt es dann noch die Rechtfertigung und so weiter. Könnten wir noch viel darüber sprechen, wird auch im Hebräerbrief erwähnt. Aber hier spricht er nach dem Glauben über die Reinigung. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, der im christlichen Denken oft vergessen wird. Also wir haben den Glauben, wir haben die Reinigung und dann wird noch etwas erwähnt, was wir tun sollen. Wir sollen ausharren, wir sollen standhaft bleiben, wir sollen bei dem bleiben, was wir sind und was wir haben. Und hier wird auch noch betont, dass wir aufeinander Acht geben sollen. Und das ist der Kontext, in dem gesagt wird, wir sollen die Versammlungen nicht verlassen. Ja, und guckt auf eure Geschwister, dass wir das nicht tun. Warum? Er sagt, umso mehr, wenn ihr den Tag des Herrn herannahen seht. Und es gibt viele Christen, die sagen, die Kirchen sind so, da ist es so runtergegangen, ja, je näher es dem Ende geht, da gehen wir lieber nicht mehr in die Gemeinde, weil da geht es überall bergab. Wir bleiben lieber zu Hause oder sowas. Paulus sagt, je näher wir dem Ende kommen, desto mehr sollten wir noch in die Gemeinde gehen. Ja? Also, wir haben Glauben, Reinigung und Ausharren. Und das Ganze möchte ich zusammenfassen unter dem Begriff Heiligung. Ja? Wir müssen uns auch Gedanken machen über Heiligung. Heiligung ist Folgendes. Heiligung ist nicht ein Höherwerden, Stück für Stück, näher zu Gott kommen. Und da gibt es, ihr müsst lesen bei Ellen White, das wäre jetzt zu viel heute, aber sie schreibt ganz viel darüber. Es ist der ständige Kampf. Sie sagt eher noch, je näher wir Gott kommen, desto unwürdiger fühlen wir uns. Da ist kein Besserwerden in der Hinsicht. Heiligung ist ein ständiger Kampf. Aber Gott macht etwas mit uns. Und das müssen wir heute ansprechen. Wir lesen auch noch in den weiteren Versen, Verse 26 bis 29. Hier heißt es, denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünde kein Opfer mehr übrig. Also wenn wir es erkannt haben und dann doch wieder in die andere Richtung gehen, ja, was soll Gott dann noch für uns machen? Paulus führt weiter fort, sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts und ein Zorneseifer des Feuers, der die Widerspenstigen verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz Moses verwirft, muss er ohne Erbarmen sterben auf die Aussage von 2 oder 3 Zeugen hin. Wie viel schlimmerer Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Also hier spricht Paulus das Gericht an und die Möglichkeit, obwohl man, sagen wir mal, sich in den Versöhnungsprozess Gottes integrieren lässt, obwohl man glauben möchte, um gerettet zu werden, dass da die Möglichkeit ist, von diesem Glauben wieder abzufallen und das unter das Urteil des Gerichts zu kommen. Ja? Und Paulus macht das anschaulich mit einer ganz bekannten Argumentationsweise, die wir in der Antike kennen. Und die heißt, wenn es früher schon so war, ja, wie viel mehr wird es dann jetzt so sein? Er sagt, wenn es bei Mose und dem Gesetz Mose schon so war, dass man dann sterben musste, die Aussage von 2 oder 3 Zeugen hin, ja, Leute, unter Jesus, ja, wie viel schlimmer wird das denn noch sein? Aber was heißt schlimmer? Wie viel dringender? Wir argumentieren meistens genau umgekehrt. Ja, wir sagen, boah, das Alte Testament, es war so hart, aber mit dem Neuen Testament wird das alles aufgelockert und gelöst. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Man sagt, ach, jetzt guckt Gott da ein bisschen anders drauf, der ist da viel gnädiger und so weiter. Ich möchte Gott nicht schlimm darstellen, aber ich möchte zeigen, wie ernst die Sache ist. Es geht darum, bei Gott zu bleiben und Gott treu zu sein. Das war im Alten Testament so und das ist im Neuen Testament so. Und wie legt Jesus das Gesetz aus in der Bergpredigt? Er zieht das Verständnis noch enger, als wie es vorher war. Und er sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht die der Pharisäer und Schriftgelehrten übersteigt, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Und das meint er genauso, wie er es gesagt hat. Also wir haben ja das Gericht und die Möglichkeit abzufallen Und, es ist noch umso bedeutender, dass wir hier über himmlische Dinge sprechen und nicht nur um einen irdischen Dienst mit Steintafeln und so weiter, sondern das Ganze ist jetzt noch prachtvoller und größer. Ja? Dann lesen wir in den Versen 35 bis 38, so werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat, denn standhaftes Hausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Denn noch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird der kommen, der kommen soll, und wird nicht auf sich warten lassen. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben, doch wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Und jetzt stellt Paulus beides, die Heiligung und das Gericht, nebeneinander. Und wir können uns entscheiden. Ja, wir wollen doch nicht das Gericht, sondern wir wollen die Heiligung. Ja? Auf welche Seite stellen wir uns jetzt? Und das macht er in Vers 39 fest. In Vers 39. Und er macht es so, wie ein Prediger das machen sollte, oder? Er macht es mit voller Gewissheit. Er sagt, wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Und ich möchte das auch sagen. Wir hier, wir gehören zu denen, die auf Gottes Seite stehen bleiben. Gott macht das mit uns. Und ich möchte, dass wir diese Gewissheit haben. Das ist ganz wichtig. Ja? Und Paulus betont das nicht umsonst so. Aber wir wollen hier praktisch nachdenken, welchen Prozess hier Paulus anspricht und was es heißt, zu glauben, sich reinigen zu lassen, auszuharren, sprich sich zu heiligen. Was heißt das? Also wir haben die Verse 19 bis 25 und hier haben wir den Punkt, dass Jesus uns einlädt, an einen Ort zu kommen, hinzuzutreten. Und er lädt uns hier ein, sich von dem beeinflussen zu lassen, was er im himmlischen Heiligtum für uns tut und was er getan hat. Er sagt, das, was im Himmel geschieht, was er hier macht, und wir sollen da hinschauen, wir sollen da hinzutreten, das macht etwas mit uns. Etwas ganz Praktisches. Hier kommt alles zusammen, was Paulus vorher gesagt hat. Wir haben das Herzstück des Hebräerbriefs. Und etwas ganz Wichtiges steht gerade kurz bevor er zu diesen Versen kommt, und damit schließt er seine ganze Argumentation ab, was er vorher gesagt hat. Wir lesen in Vers 10, Vers 16 etwas, was uns bekannt ist. Hier heißt es, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen werde nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie in ihre Sinne schreiben. Ich möchte meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie in ihre Sinne schreiben. Und damit schließt er nämlich, greift er das nochmal auf, was er in seiner ganzen Argumentation in Kapitel 8 schon erwähnt hat. In Kapitel 8, Vers 8 sehen wir das Zitat aus Jeremia 31, diese Verheißung aus Jeremia 31, die Verse 31 bis 33, im vollen Umfang. Ich möchte es deswegen nochmal wiederholen. In Kapitel 8, Vers 8 sagt er, denn er tadelt doch, indem er zu ihnen spricht, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten zu führen. Denn sie sind nicht in meinem Bund geblieben und ich ließ sie gehen, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn es werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen. Denn ich werde gnädig sein gegen ihre Ungerechtigkeiten und an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Der neue Bund, in dem wir leben, meine Lieben, bedeutet, dass das Gesetz in unsere Herzen geschrieben ist und in unseren Sinn gegeben ist. Das Gesetz im Herzen und im Sinn. Jetzt könnte ich fragen, ob das bei uns immer so zutrifft. Aber was bedeutet das, dass das Gesetz im Sinn und im Herzen ist? Wie geht das? Und ich habe angekündigt, ich möchte ganz praktisch werden. Das Thema heute ist, wenn es leicht ist, das Richtige zu tun, das Gesetz im Sinn und im Herzen. Wir stellen uns vor, ein Mann wird mit der Idee konfrontiert, seine Frau für eine andere Frau zu verlassen. Oder eine Frau wird mit der Idee konfrontiert, ihren Mann für einen anderen Mann zu verlassen. Die Frage ist, wird sie es tun oder wird sie es nicht tun? Jetzt gibt es natürlich verschiedene Argumente dafür, dass sie es nicht tun soll. Und wir wollen herausfinden, welches das schlagkräftigste Argument ist. Ein Argument wäre, man hat Angst vor den geltenden Gesetzen. Ich denke an einen Eheberater, der uns das auch vermittelt hat. Er sagt, in der Eheberatung, wenn ein Ehepaar kurz vor der Scheidung steht, dann hat er ein sehr gutes Argument, was viele Ehepaare dazu bringt, darüber nachzudenken, ob sie sich wirklich scheiden lassen sollten. Eine Scheidung ist verdammt teuer. Es kostet Geld. Ohne Witz. Das bringt einige Paare, die sich im Trennungsprozess befinden, dazu, doch nochmal drüber nachzudenken. Also man könnte den Ehepartner verlassen, das unterlassen, weil man Angst hat vor den geltenden Gesetzen, den weltlichen, staatlichen Gesetzen, die wir haben. Ist das ein treffendes Argument? Hindert das uns daran, unseren Ehepartner zu verlassen? Weil wir Angst haben vor den Gesetzen, die in diesem Land herrschen. Ich hoffe nicht. Man könnte aber auch argumentieren, dass man Angst hat vor den himmlischen Gesetzen. Denn wir wissen, es gibt einen himmlischen Gerichtshof und da werden die Fälle behandelt. Es gibt ein göttliches Gesetz, das da heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Hindert uns das daran, unseren Ehepartner zu verlassen? Das ist eine provokante Frage, oder? Weil wir haben jetzt himmlische Gesetze. Antike Argumentationsweise, wenn es mit den irdischen Gesetzen schon so ist, wie viel mehr dann mit den himmlischen Gesetzen? Sind es die himmlischen Gesetze, die uns davon abhalten, jetzt rein statisch gesehen, sind es die Gesetze, wie sie da stehen, die uns abhalten, unseren Ehepartner zu verlassen? Ist das unsere einzige Motivation? Nein. Nein, nein. Ich habe ein besseres Argument. Was ist, wenn wir unseren Ehepartner nicht verlassen, weil wir ihn lieben? Das trifft eher zu, oder? Aber ich möchte das nicht komplett gegeneinander ausspielen. Römer Kapitel 13, Vers 8. Paulus spricht über das Gesetz. Römer 13, Vers 8. Römer 13, Vers 8, Paulus sagt, seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ableben, du sollst nicht begehren und welches andere Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut den Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe, die Erfüllung des Gesetzes. Nun, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Kennt der liebende Ehepartner, der sagt, ich verlasse meinen Partner nicht, weil ich ihn liebe, kennt er das Gesetz, das himmlische Gesetz? Wir bleiben jetzt beim himmlischen Gesetz, ja? Wir nehmen das irdische, das ist unwichtig für uns. Wir bleiben beim himmlischen Gesetz, weil wir wollen verstehen, was bedeutet es, die Gebote, wie heißt es? Jetzt komme ich ein bisschen ins Stolpern, ja? Dass die Gebote im Sinn und in den Herzen zu haben. Was bedeutet das? Ja? Wir sprechen von den himmlischen Geboten. Der liebende Ehepartner, der seinen Partner nicht verlässt, kennt er das Gesetz? Ah. Das ist ein anderes Thema. Du sprichst Römer Kapitel 3 oder 4 an. Römer Kapitel 2. Genau. Hier müssen wir festhalten, wir müssen das jetzt nicht lesen, hier müssen wir festhalten, Paulus sagt, natürlich gibt es da Menschen, die gewisse Moralvorstellungen haben und danach richten sie sich. Vorsicht! Paulus spricht hier nicht darüber, dass er sagt, dass diese Menschen dadurch gerettet werden. Er sagt nur, auch diese werden verurteilt durch das, was sie bereits wissen. Aber was macht Paulus klar? Die Errettung kommt durch Jesus Christus allein. Die Rettung kommt durch Jesus Christus allein. Und dann kommt er natürlich über das himmlische Gesetz zu sprechen, was in uns die Sünde offenbar macht. Aber er sagt aber auch, selbst diese Menschen haben keine Entschuldigung. Er sagt ja auch vorher, die Menschen, die durch Wahrnehmen werden die Schöpfung, die Werke Gottes wahrgenommen. Auch da hat man keine Entschuldigung. Ja? Aber das ist ein anderes Thema. Der liebende Ehepartner kennt das Gesetz. Frage: Muss er das Gesetz kennen, um sich durch seine Liebe daran zu halten? Muss er diese Formulierung kennen, du sollst deinen Partner, du sollst die Ehe nicht brechen, du sollst deinen Partner nicht verlassen? Psalm 1. Ich liebe Psalm 1. Psalm 1 ist ein wunderschöner Text. Wir schlagen auf Psalm 1 und wir lesen den ganzen Psalm, die ganzen 6 Verse. Psalm 1 schreibt der Psalmist: Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht. Merken wir hier die Thematik. Die, die bei Gott sind, die, die nicht bei Gott sind. Gericht. Die ganze Bibel ist voll davon, ja. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Meine Lieben, bleibt der Sünder bestehen in der Gemeinde der Gerechten? Bleibt der Sünder bestehen in der Gemeinde singen? Wichtige Frage. Letzter Vers, Vers 6. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt letztendlich, füge ich einfach mal hinzu, ins Verderben. Nun, wer seine Lust hat am Gesetz und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Es gibt ein ganz wichtiges Prinzip, was wir in der Bibel sehen, das ist ein Naturgesetz, und Paulus, Ellen White formuliert es so, sie nennt das Prinzip: Vom Anschauen werden wir verwandelt. Und wir erleben das überall in unserem Leben. Ich merke bei den Kindern ganz doll, ja, wenn die Kleinen sich irgendwas angucken, was sie nicht sollen, oder mit anderen Kindern, die nicht so gut erzogen sind, zusammen sind, dann merken wir das direkt am Abend, weil sie spiegelt das sofort wieder, was sie da erlebt hat. Ja, in der Jugendzeit, wenn die Kinder in der Pubertät sind und ihre Selbstfindungsphase haben und nicht wissen, wie ihre Identität ist, dann probieren sie verschiedene Dinge aus, die sie sehen, und spiegeln das wieder. Ja? Und auch bei uns ist das so. Wenn wir uns Mist im Fernsehen angucken oder sonst irgendetwas, dann hat das einen Einfluss auf uns. Also das Prinzip, das ist so lebensnah und überall im Leben zu erkennen. Vom Anschauen werden wir verändert. Von Anschauen werden wir verwandelt. Ich möchte noch ganz praktisch denken, um das zu veranschaulichen. Vielleicht haben wir, früher etwas gemacht, das uns Genugtuung brachte. Ja? Das unsere Sinne beruhigte. Ich denke an sowas wie zu rauchen, Alkohol zu trinken, vielleicht etwas zu essen, was uns irgendwie beruhigt oder Genugtuung bringt, sich irgendetwas im Fernsehen anzugucken, ein Computerspiel zu spielen oder sonst irgendwas, wo man sagt, damit komme ich runter. Ja? Die Frage, die ich erstmal stellen möchte, ist: Tut so etwas gut? Wir müssen jetzt nicht einzelne Beispiele bringen, was wir so gemacht haben, aber hat sowas gut getan? Ganz einfach, es tut gut. Im Moment. Für den Moment tut es gut. Sonst hätten wir das nicht getan. Ganz klar. Grundsätzlich vielleicht nicht. Ja? Wir stehen vielleicht irgendwann morgens auf und sagen uns, Mensch, warum fühle ich mich eigentlich so leer? Aber im Moment bringt mir das Genugtuung. Ja? Und wir machen das, weil es uns irgendwie was bringt. Aber wir wollen es nicht. Oder? Was sagt der Paulus? Das, was ich nicht will, das tue ich. Ja? Das ist der Kampf mit der Sünde. Für den Moment bringt es uns irgendwie was. Ja? Wenn ich rauche oder sonst, oh, dann kann ich durchatmen, irgendwie wird es ganz ruhig in mir, wenn das Nikotin ankommt und so. Aber grundsätzlich möchte ich das eigentlich nicht. Ich fühle mich leer. Jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Mache ich so weiter? Weil es tut mir eigentlich gut. Ich müsste es eigentlich nur noch öfter machen. Ja? Vielleicht immer, dann tut es mir immer gut. Oder was mache ich? Ich denke da auch ganz aus meiner Perspektive, weil ich etwas getan habe, was mir auch Genugtuung brachte. Und die Lösung für viele Menschen ist, da einfach weiter, weiter und weiter zu machen, um da nicht rauszukommen. Aber wie kommt man da raus? Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass dann das Gebot in das Leben tritt. Das Gesetz tritt in das Leben. Wie Paulus das beschreibt im Römerbrief, wenn er sagt, das Gesetz kommt und deckt dann die Sünde auf. Und man merkt erstmal, wo stehe ich hier eigentlich? Was mache ich hier? Wenn man an Gott glaubt und das Gebot kommt, sagt man sich, Mensch, kann ich das eigentlich noch machen? Jetzt hat man das Problem. Man ist süchtig. Der ganze Körper verlangt danach. Aber man hat das Verständnis durch das Gesetz bekommen, dass es eigentlich nicht so weitergeht. Wenn ich eine Beziehung zu Gott haben möchte, wenn ich sie halten möchte oder wenn ich sie vertiefen möchte, so beides nebeneinander geht nicht. So, mein Körper ist süchtig und das Gebot sagt mir, hey, das geht so nicht, wenn du auf Gottes Seite stehen möchtest. Gott hat was Besseres für dich im Sinn. Und der Heilige Geist hilft uns und sagt uns, Mensch, das ist richtig und mit dem Gebot. Da solltest du was ändern. Aber wir wollen nicht. Wir sind überzeugt, aber wir wollen nicht. Und ich sage euch, ich habe so viele Menschen kennengelernt. Ja? Die sind in die Gemeinde gekommen. Ja? Und einen habe ich getroffen, im Bus habe ich ihn wieder gesehen. Er war sturzbetrunken und er sagt zu mir, ich weiß eigentlich, dass ich in die Gemeinde kommen sollte. Ich weiß eigentlich, wo ich hingehöre. Dass bei euch die Wahrheit ist, dass mein Leben dann besser wäre. Ich habe ihn seitdem nie wieder gesehen. Ja, das ist traurig. Ja? Der wollte sein Leben verändern. Kam in die Gemeinde, wollte sein Leben verändern. Das heißt, wir sind überzeugt, aber wir wollen eigentlich nicht. Unser Körper will nicht. Was machen wir jetzt? Wir müssen eine Entscheidung treffen. Wir müssen eine Entscheidung treffen und wir müssen einen Anfang machen. Das ist ganz praktisch. Als ich mich dazu entschieden habe, zum Beispiel keine Schokolade mehr zu essen, ja, ich möchte keinen Kakao mehr konsumieren, weil da ist Theobromin drin, das ist ein koffeinähnliches Nervengift, macht süchtig, kann man aus Erfahrung sprechen, mache ich nicht mehr. Jetzt geht man durch den Laden und man kommt dann an der Süßigkeitenabteilung vorbei. Was sagt der ganze Körper? Geh da hin, kauf, nimm es. Du sagst, okay, ich hätte es so gerne. Ich will das, aber ich mache es nicht, weil meine Entscheidung steht fest und ich weiß, die Wahrheit sagt mir, es ist nicht gut. Also mache ich es einfach nicht. Die Gebote im Sinn und im Herzen, es ist ein Prozess. Je öfter man diese Entscheidung trifft, man löst sich immer mehr davon. Ja? Wir nehmen jetzt Schokolade als Sinnbild für die Sünde. Man trifft diese Entscheidung und man macht es nicht und man gewinnt einen Sieg nach dem anderen und irgendwann möchte man das gar nicht mehr. Die Sucht ist irgendwann weg. Die Verführung ist immer da. Ja, ein Alkoholiker ist nie trocken, sagt man. Aber die Versuchung ist immer da, aber man möchte es nicht mehr. Wisst ihr, es gibt so viele Dinge, die ich in meinem Leben getan habe und vielleicht ist es bei euch auch so, gegen die man gerne gemacht hat, mit Leib und Seele gerne gemacht hat. Und heute ist nur noch Verabscheuung dafür da. Wie kommt man dahin? Ja? die Gebote im Sinn und im Herzen. Kennt ihr das? Wenn jemand sagt, man sagt, Mensch, hör doch auf zu rauchen. Das wäre viel besser für dich. Und jemand sagt, naja, ich möchte halt gerade nicht. Es wird bestimmt irgendwann der Zeitpunkt kommen, so, wenn die Umstände sind, dann möchte ich das und dann werde ich das auch dann lassen. Ich könnte aufhören, wenn ich wollte, aber da wird bestimmt irgendwann der Moment kommen und dann lasse ich das. Kann man sich darauf verlassen, dass der Moment kommt, dass man sagt, na irgendwann, wenn man die Entscheidung nicht trifft, die halt auch gegen das zuwiderläuft, was man gerade möchte, der Moment wird nie kommen, dass man dann sagt, oh, so jetzt habe ich irgendwie gar keine Lust mehr zu rauchen. Viele Menschen sagen das so, aber da steckt viel mehr eigentlich. Sie verschweigen den Prozess, der da abgelaufen ist. Man wird es nicht lassen, wenn man sich nicht dazu entscheidet. Nun, wie bekomme ich diese Liebe? Der Charakter Gottes ist zu wunderschön. Wir reden jetzt wieder über die Gebote Gottes. Der Charakter Gottes ist zu schön, als wenn wir nicht auch davon verändert werden würden, wenn wir uns damit betrachten. Ja, Ellen White beschreibt diesen Prozess. Sie sagt, man kann den Geist dazu erziehen, Sünde richtig zu finden. Ja, sie beschreibt diesen Prozess in beide Richtungen. Ja, ehe ein Christ offensündigt, geht meistens von der Welt unbeachtet ein langer Vorbereitungsprozess in seinem Innern vor sich. Die Gesinnung wandelt sich ja nicht auf einmal von Reinheit und Heiligkeit zu Gottlosigkeit, Verdorbenheit und Verbrechertum. Um die nach Gottes Ebenbild geschaffenen entarten zu lassen, bis zur Freude am Bösen und an der Gewalttätigkeit, braucht es seine Zeit. Durch Anschauen werden wir verwandelt. Wer unreinen Gedanken nachhängt, kann sich schließlich so verändern, dass er an der Sünde, die er einst verabscheute, gefallen findet. Also sie beschreibt diesen Prozess in diese Richtung und sagt, es geht Stück für Stück. Man guckt hin und dann macht man es mal und dann rutscht man da rein und irgendwann endet man bei Gottlosigkeit. Aber auch in die andere Richtung. Wer des ewigen Lebens teilhaftig werden will, darf keine unreinen Gedanken hegen oder sich unlauterer Handlungen schuldig machen. Wenn Christus der Gegenstand seiner Betrachtung ist, also der Gegenstand seiner Betrachtung, werden die Gedanken jedem Gegenstande fernbleiben, der ihn zu einer unreinen Handlung verführen könnte. Indem man sich der Betrachtung höherer Gegenstände hingibt, wird der Sinn für das Edle gestärkt. Wenn man seine Gedanken mit reinen und heiligen Dingen beschäftigt, entwickelt sich ein starker, edler Charakter. Aber nur wer von ganzem Herzen an Gott glaubt und sich daran übt, wird seine Gedanken auf himmlische Dinge richten. Und nur wer die nötige Kraft und Gnade fest und demütig von Gott erwartet, wird in jeder Anfechtung bestehen und jede Schwierigkeit überwinden. Also wir sehen hier einen Prozess, der in beide Richtungen geht. Und deswegen heißt es hier, lasst uns hinzutreten in das Allerheiligste, da, wo Gottes Charakter ist, wo das Gesetz ist, wo das offenbar wird, wo darüber gesprochen wird, was mit dir ist, wo Gott gerne offenbar machen möchte, dass du auf seiner Seite stehst. Wir sollen uns damit beschäftigen. Deswegen heißt es, denke nach über das Gesetz, Tag und Nacht. Denke darüber nach. Und dann heißt es, ich will mein Gesetz in deinen Sinn geben und in dein Herz schreiben. Die Frage ist, was hat das mit dem Untersuchungsgericht, mit dem Vorwiederkunftsgericht zu tun? Jetzt muss ich etwas ausholen. Seit wann gilt der neue Bund und damit dieser Weg der Heiligung? Eigentlich seit dem Kreuz von Golgatha, seitdem Jesus gestorben ist, haben wir diesen neuen Bund und eigentlich diese Verheißungen. Also was hat das mit dem Vorwiederkunftsgericht zu tun? Jesus ist am Kreuz gestorben, er ist auferstanden, in den Himmel aufgefahren und hat die Verheißung seines neuen Bundes gegeben und ihn in Kraft gesetzt. Der Heilige Geist kam zu Pfingsten und hat die Kirche gegründet und ist nun der ständige Vertreter Gottes auf Erden. Er hat die Herrschaft inne, der Heilige Geist regiert diese Welt. Also seitdem ist da diese Wechselwirkung, dieser Austausch Gottes mit uns Menschen und er führt uns auf den Prozess der Heiligung. Und wir sehen viele Beispiele in der Menschheitsgeschichte, wo Gott gewirkt hat und wo Menschen ihr Leben umgewandelt haben und wo man merkt, dieser Bund, diese Verheißung, das Gesetz in das Herz und in den Sinn zu geben, ist seitdem da. Also was hat das mit dem Vorwiederkunftsgericht zu tun? Nun, die Bibel sagt aber auch, dass Satan durch seine Mächte in der Zeit bis zum Ende wirken wird, um die Gläubigen zu bekämpfen und die Wahrheit Gottes, das Evangelium zu zerstören, also allein das Wissen darüber kaputt zu machen. Schlag mit mir Daniel Kapitel 8 auf. Wir gucken jetzt kurz in Daniel und in die Offenbarung. Und das wird noch Thema sein der Lektion übrigens, unserer Bibelbetrachtung. Daniel Kapitel 8. Daniel Kapitel 8, Verse 10 bis 12. Hier heißt es über das kleine Horn, also diese gegenchristliche, diese antichristliche Macht. Und es wagte sich bis an das Heer des Himmels heran und warf von dem Heer und von den Sternen etliche auf die Erde und zertrat sie. Ja, bis zum Fürsten des Heeres erhob es sich. Und es nahm ihm das Beständige. Bei euch steht vielleicht Opfer in Klammern dazu oder ohne Klammern. Könnt ihr durchstreichen, steht hier nicht in der Bibel im Grundtext drin. Das Beständige, das Tamid auf Hebräisch. Es nahm dem Fürst des Heeres, also das ist Gott, das Beständige weg. Ja, Jesus. Er nahm Jesus das Beständige und seine heilige Wohnung wurde verwüstet. Das heißt, dieser Mittlerdienst, den Gott innehat, seitdem er den neuen Bund eingeleitet hat, dieser beständige Dienst, der auch in dem irdischen Heiligtum war, wo Jesus oder der Priester für die Menschen einsteht, um die Sünde auszulöschen und damit umzugehen und die Menschen mit Gott zusammenzubringen, dieser tägliche Dienst wird kaputt gemacht. Und die heilige Wohnung, also das himmlische Heiligtum, wird verwüstet. Nun kann diese antichristliche Macht das nicht buchstäblich tun, aber sie macht es sinnbildlich, indem es das Evangelium, das Wissen darum, das volle Evangelium, worüber wir auch letztes Mal schon gesprochen haben, kaputt macht und die Menschen nicht mehr verstehen, wie man eigentlich zu Gott kommt. Und das ist natürlich in der Geschichte passiert. Im Mittelalter, in dem es einen anderen Mittler gab, einen anderen Priester und das ganze Wissen davon kaputt gemacht wurde. Das Kernstück des Evangeliums, des Heiligtums, das Wissen darüber wurde zerstört und die Menschen haben seitdem nicht richtig verstanden, wie wir eigentlich zu Gott kommen und wie das mit dem Evangelium und der Erlösung überhaupt funktioniert. In Vers 12 heißt es auch noch, und das Heer wurde dahingegeben samt dem Beständigen wegen des Frevels und warf die Wahrheit zu Boden und ja, sein Unternehmen gelang ihm. Es ist so geschehen. Es gelang ihm. Die Menschen tappten im Dunkeln und es heißt nicht umsonst, dass es die Zeit des dunklen Mittelalters war, wo die Menschen nicht mehr wussten, wie man zu Gott kommt. Aber wir lesen auch in den Versen 13 bis 14, dass am Ende hin sich etwas ändern wird. Und ich hörte einen Heiligen reden und ein anderer Heiliger fragte den Betreffenden, der redete, wie lange gilt dieses Gesicht, nämlich das von dem Beständigen und dem verheerenden Frevel, das sowohl Heiligtum als auch Opferdienst der Zertretung preisgegeben wird. Also wir verstehen die Sprache, das Ganze, was im Himmel passiert, das wird kaputt gemacht. Ja? Und dann kommt die Verheißung, diese Prophetie in Vers 14, er sprach zu mir, bis zu 2300 Abenden und Morgen, dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden, gereinigt oder in den rechten Zustand gebracht werden. Dann wird es geschehen und wir lesen auch am Ende vom Buch Daniel diese praktische Bedeutung. In Daniel Kapitel 12, in den Versen 9 bis 10, heißt es dann über diese Zeit am Ende erstmal Folgendes mit dem Buch Daniel, Vers 9, er sprach, geh hin, Daniel, denn diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben bis zur Zeit des Endes. Viele sollen was? Gesichtet, gereinigt und geläutert werden. Und die Gottlosen, die werden gottlos bleiben. Und kein Gottloser wird es verstehen, aber die Verständigen werden es verstehen. Wieder beide Gruppen werden erwähnt. Am Ende sagt das Buch Daniel, das Evangelium wird kaputt gemacht. Die Menschen werden das nicht verstehen mit dem Heiligtum und so weiter. Aber dann wird eine Zeit kommen, wo Gott das ändern wird. Er wird sich wieder darum kümmern und es wird dann eine Zeit geben, wo sich das dann trennen wird. Die einen werden gottlos bleiben und da wird es aber viele geben, die werden das verstehen. Und dann werden sie gereinigt. Ja, endlich wieder dieser ganze Evangeliums, dieser ganze Erlösungsprozess. Der gleiche Gedanke auch in der Offenbarung, Kapitel 22. Schlag noch mit mir die Offenbarung auf. Und es ist so spannend, das ist nicht umsonst so, dass es genau so ausgedrückt ist in der Offenbarung. Offenbarung Kapitel 22, die Verse 10 bis 12, Offenbarung 22, Verse 10 bis 12. Und er sprach zu mir, versiegle die Worte der Weissagung dieses Buches nicht, denn die Zeit ist nahe. Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht. Und wer unrein ist, der verunreinige sich weiter. Und der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit. Und der Heilige heilige sich weiter. Und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Also hier der gleiche Gedanke. Die einen bleiben hier, die anderen bleiben da. Und das Buch, ja, diese Gedanken, die ja vermittelt werden uns von Gott, die sollen was mit uns machen. Und wir halten fest, an jedem wird vergolten, wie sein Werk ist. Also nach der dunklen Zeit von Satans Mächten wird der Bund, das Evangelium, wieder vollständig gemacht. Und es wird ein Volk auserwählt, was diese Botschaft in die Welt bringen soll. Wir schlagen ein wenige Seiten zurück in Kapitel 11. Und es tut mir leid, das wäre jetzt zu viel, um das detailliert auszuführen. Das wäre vielleicht mal was für ein Bibelstudium oder sonst irgendwas. Ihr müsst es einfach von mir voraussetzen, oder ihr müsst mir jetzt einfach mal glauben, die siebte Posaune, ja, zu einer bestimmten Zeit, und ich sehe hier in Kapitel 11 ganz besonders die Französische Revolution angesprochen, ja, wo die Bibel getötet wurde, die zwei Zeugen und so weiter, kann ich jetzt hier nicht so ausführen. Und dann kommt aber eine Zeit, zur Zeit der siebten Posaune, wo es in Vers 18 und 19 heißt, und die Heidenvölker sind zornig geworden, und dein Zorn ist gekommen, und die Zeit, dass die Toten gerichtet werden und dass du deinen Knechten, den Propheten, den Lohn gibst und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und dass du die verdirbst, welche die Erde verderben. Und dann passiert etwas zu dieser Zeit. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde sichtbar in seinem Tempel. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel. Also die Welt wird jetzt aufgewühlt, da passiert etwas, weil die Lade des Bundes, die wird wieder sichtbar. Gott deckt wieder das auf, was verborgen ist, weil er möchte das Ende vorbereiten. So kann das Ende nicht kommen. Die Menschen können nicht im Dunkeln bleiben, Gott kann es sich einfach so geschehen lassen und dann wiederkommen und dann, ja, was ist dann? Nein, er bereitet es vor, es gibt noch eine Botschaft für die Erde zur letzten Zeit. Und wie heißt es in Offenbarung 14? Da kommt die Drei-Engels-Botschaft, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Da muss diese Botschaft noch vorher gehen und was wird erwähnt? Die wahre Anbetung, ja, die Drei-Engel spornen zur wahren Anbetung an. Wir sehen ja natürlich auch den Sabbat angesprochen. Sie warnen vor Babylon, vor dieser antigöttlichen Macht und sie warnen vor dem Mahlzeichen des Tieres. Sie bringen wieder hin das Licht zum wahren und vollen Evangelium. Und über diese Menschen in Offenbarung Kapitel 14, Vers 12 heißt es, hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen, hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Die Dunkelheit ist vorbei, da sind wieder die Menschen, die das erkannt haben und die das jetzt in die Welt bringen. Gott bereitet seine Wiederkunft vor. Und die Frage ist, wo stehen wir dabei? Lassen wir uns jetzt das Gesetz in unsere Herzen und in unseren Sinn geben. Lassen wir es hier einschreiben. Werden wir das verabscheuen, was Gott verabscheut? Werden wir uns vorbereiten lassen für diese Zeit, die ich glaube, die bald antrifft, dass Jesus wiederkommt? Die Frage, die sich stellt, ist, wo stehst du? Als meine Frau und ich unser erstes Kind bekamen, und selbstverständlich war das auch bei einem zweiten Kind so, und vielleicht war das bei euch auch so, dann ist es eine Zeit der großen Erwartung, oder? Jesus spricht von der letzten Zeit, dass da Wehen kommen. Und wenn wir merken, dass die Frau schwanger ist, dann merken wir, dass bald etwas herannaht, dass sich etwas ändert. Und Man freut sich. Man ist erwartungsfroh. Und man bereitet sich vor. Ich weiß noch, wie wir unsere komplette Wohnung geändert haben. Ja, da mussten Möbel gekauft werden, Dinge mussten umgestellt werden. Ich weiß noch den Satz von meiner Frau: Das muss alles fertig sein, wenn das Kind kommt. Nicht dann noch anfangen. Das muss vorher fertig sein, da muss vorher alles stimmen. Vorher werden die Abläufe geprüft. Und ich weiß noch, was haben wir gelesen über Windeln und wie man irgendwas macht mit Kindern und Füttern und Stillen und alles, was dazugehört. Ja? Man weiß, das Kind kommt und man muss sich mit jeder Faser seines Lebens, seines Körpers darauf vorbereiten. Man muss sich überlegen, wie hat man sich zu verhalten. Ja, wie redet man? Man verändert sich. Ja, man wird ganz anders, man wird Vater und Mutter. Man muss sich mit den Bedürfnissen des Kindes auseinandersetzen. Man liest Bücher, Artikel, ich weiß noch, so ein Haufen Zeug. Aber auch jetzt noch, ja. Manchmal komme ich abends nach Hause, Schatz, du musst dir was angucken. Es geht um Kinder, alles klar. Nein, aber das ist wichtig, ja. Wir freuen uns und wir bereiten uns vor, wir setzen uns damit auseinander. Wir denken darüber Tag und Nacht. Bereiten wir uns vor auf die baldige Wiederkunft Jesu Christi. Das ist die Frage. Vom Anschauen werden wir verändert. Wenn es leicht ist, das Richtige zu tun. Meine Lieben, auf der neuen Erde wird es leicht sein, das Richtige zu tun. Da ist alles in uns ohne Sünde. Die Frage ist, bereiten wir uns darauf vor? Freuen wir uns darauf? Wollen wir das überhaupt? In 1. Korinther 15, Vers 33 sagt Paulus, lasst euch nicht irreführen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Das ist so. Wir müssen uns Gedanken machen, mit was wir uns beschäftigen. Mit welchen Menschen wir, sage ich mal, mit welchen Menschen wir unseren engeren sozialen Rahmen binden. Ob wir uns wirklich mit Gott auseinandersetzen, ob wir uns davon verändern lassen wollen. Im Psalm 40, Vers 9 heißt es, deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich. Und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Haben wir auch so eine Lust an dem Gesetz Gottes? Begehren wir das? Oder begehren wir andere Dinge? Dann sind wir noch nicht bereit. Aber ich lade dich heute und hier dazu ein, hinzuzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Amen. lade uns ein, dass wir aufstehen und zusammen beten. Du lieber Vater, wir danken dir, dass du heilig, gerecht und gnädig bist. Wir danken dir, dass du so gütig auf uns hinablegst, Herr, dass du uns die Gewissheit geben möchtest, weil du alles für uns getan hast und alles für uns tust, dass wir auf deiner Seite stehen, in der Frage, wer dich lieb hat. Und auf deiner Seite zu stehen, Herr, das birgt nur Segen in sich. Es ist nicht so, dass wir etwas verlieren würden. Ja, wir müssen Dinge aufgeben, aber wir können nur gewinnen. Ein Verlust, der uns bereichert in manchen Dingen. Und wo in unserem Leben noch irgendetwas steckt, was nicht zu dir gehört, was nicht zu deiner Heiligkeit gehört, was nicht zu deiner neuen Welt gehört. Herr, mach uns bitte darauf aufmerksam und hilf uns. Herr, ohne deine Hilfe können wir nichts tun und hilf uns, dass wir das bereinigen. Und reinige uns, Herr. Das ist unsere Bitte. Mach uns rein in deinen Augen durch dein Blut. Hier, heute und jetzt. Geh mit uns bitte diesen Weg. Sei mit uns im Alltag, selbst wenn wir mal nicht an dich denken. Wir wissen, du denkst an uns dauernd. Mach uns bereit, Herr, für dein baldiges Kommen. Mach uns zu einem Licht in dieser Welt, Herr, das von deiner Liebe zeugt. Lass uns deine Liebe erfahren und mach du uns rein, Herr. Darum bitten wir dich im Namen Jesu. Amen. Wir wollen zusammen das Segenslied, die Nummer 181, singen.